Das Ding ist, ich war als Kind eben schon sehr auffällig und hatte alles Mögliche an Tests schon immer gehabt, Tests und Therapien als Kind. Es wurde aber als Kind nie festgestellt, dass es eben Autismus ist.
Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
Hallo ihr Lieben, heute ist wieder eine neue Folge da. Wir hatten ja schon die eine Folge zu dem Thema Autismus bei Kindern und heute haben wir eine Mama, die Autistin ist, auch Alleinerziehende und dazu auch noch Zwillinge hat. Also eine äußerst spannende Mischung wartet auf uns. Die liebe Fine ist bei uns. Der Kontakt zur heutigen Folge bzw. der engere Kontakt lief über Sina. Deswegen, liebe Sina, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass ihr alle da seid. Ja, genau. Hallo auch von mir. Ja, Fine hat tatsächlich Gebrauch gemacht von unserem neuen Angebot, uns mal eine Sprachnachricht zu schicken. Und Fine hat in der Sprachnachricht dann über ihren Beruf geredet. Sie ist nämlich Mütterpflegerin. Da kommen wir in einer anderen separaten Folge mit Fine auch nochmal drauf zu sprechen. Dann stellte sich heraus, dass sie die Folge gehört hatte, wo wir eben über die autistischen Kinder auch gesprochen hatten und in der Folge ja auch gesagt haben, wenn von euch jemand als erwachsene Person, ne, also als Elternteil Autismus hat und alleinerziehend ist, wäre das natürlich auch nochmal ein spannendes Thema. Und da hob Fine dann die Hand und sagte, ja, hier ist das der Fall. Dann noch, wie du schon sagtest, auch mit den Zwillingen, also irgendwie eine große Bandbreite, die schon, also alle drei Themen in sich sind schon super, super spannend und eine eigene Folge wert. Ja, und Fine vereint das so ein bisschen in sich. Deswegen bin ich auch sehr froh, Fine, dass du heute bei uns bist. Und ja, herzlich willkommen im Podcast und stell dich ruhig einmal selber vor. Wie alt bist du? Wo kommst du ungefähr her? Wie alt sind deine Kinder?
Ja, danke schön. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen bei euch. Genau, ich bin Fine, ich bin jetzt 27, wir kommen aus dem Norden, also aus Mecklenburg, aus Rostock, direkt an der Küste. Meine Kinder sind jetzt 4 Jahre alt und genau, ich bin von Beruf Mütterpflegerin, ich habe früher mal Erzieherin gelernt, wusste aber, dass das ja nicht, dass ich darin nicht arbeiten werde, war dann auch schon schwanger zum Ende der Ausbildung und ja, bin dann in die Mamaschaft reingerutscht.
Vielleicht fangen wir mal tatsächlich da auch an. Also du bist dann in der Ausbildung schwanger geworden und wie bist du dann alleinerziehend geworden?
Genau, also ich muss sagen, ich habe sehr früh geheiratet. Also ich habe mit 19 schon geheiratet. Und wie das so will, war das kein Deutscher, sondern ein Ägypter. Das heißt, ich habe auch in Ägypten geheiratet, nachdem ich da ein halbes Jahr auch gelebt und gearbeitet hatte mit 18. Ich habe kennengelernt und dort geheiratet nach 1,5 Jahren und dann hatte ich die Ausbildung angefangen, als ich noch bei meinen Eltern wohnhaft war, bei Schwerin, habe dann 2 Jahre von dem Sozialassistenten gemacht und bin dann nach Rostock gezogen und habe die 2 Jahre des Erziehers gemacht. Und ungefähr nach einem halben Jahr, wo ich in Rostock gewohnt dann hatte schon, ist dann mein damaliger Ehemann durch das Visum auch nach Deutschland gekommen. Das heißt, da haben wir dann schon 1,5 Jahre zusammen hier gelebt. Und dann, genau, wurde ich eben planmäßig auch schwanger. Also ich wollte zum Ende der Ausbildung schwanger werden, weil ich danach eben erstmal Mama sein wollte. Und nicht so wie viele sagen, auch ich möchte erst arbeiten, sondern ich wusste schon lange, ich möchte halt unbedingt Kinder haben. Mhm. Und mich gefühlt schon relativ spät. Also ich wollte gerne sogar noch viel, viel früher schon Mama werden, gerne schon mit 19 oder 20. Aber da war ich ja noch mit in der Ausbildung und habe gesagt, nee, ich mache die Ausbildung noch fertig und dann.
Und das war auch von der anderen Seite, wie alt war denn dein Ehemann? Wahrscheinlich auch noch so jung wie du, ne?
Genau, also wir haben geheiratet, da war er, glaube ich, 24. Genau, das heißt.
Wie 5 Jahre dann, ne?
Genau, die Kinder sind geboren, da war ich dann 23, das heißt.
Er war 28.
Ja, genau, also ja, relativ jung, aber ja, vollkommen in Ordnung, da Kinder zu kriegen.
Und er war auch voll dabei, ne? Also war jetzt nicht nur dein Plan, sondern seiner.
Ja, genau. Ne? Gerade Ägypter, Südländer sind ja sowieso sehr familienbewusst und er wollte auf jeden Fall auch mehrere Kinder haben. So im Nachhinein meinte er, naja, es wäre für ihn noch nicht die richtige Zeit gewesen, weil er hatte zu der Zeit ja hier in Deutschland noch keinen Job oder irgendwas. Ich war immer noch bei den Deutschkursen bei, zu denen er ja verpflichtet wurde. Das heißt, das war alles so ein bisschen, naja, für ihn noch nicht so die perfekte Situation, hat er gesagt, aber im Prinzip war es halt trotzdem gewünscht, ne, von uns beiden, genau.
Und
es war auch klar, dass wir, dass wir jetzt keine nichts mehr nutzen, um zu verhüten, sondern eben jetzt Kinder.
Ja. Und wie kam es dann dazu, dass du es dann letztendlich alleine gemacht hast?
Das ging leider in der Schwangerschaft schon so ein bisschen los, dass da viel Desinteresse war. Also ich hatte, glaube ich, ein paar andere Erwartungen daran, an den Vater dann quasi auch, ne? Dass das halt so eine gemeinsame Sache ist, dass man gemeinsam Termine wahrnimmt, gemeinsam Dinge aussucht, ne? So, was man so vorhat.
Ja. Das Normale, was man sich so wünscht.
Genau, was man sich so wünscht.
Die Erwartung, ja.
Das war halt meine Erwartung irgendwie so daran, aber das kam halt leider nicht. Weißt du,
warum du diese Erwartung hattest? Also warum bist du davon ausgegangen? Also mich würde mal interessieren, was du dafür, also wie es dazu kam, durch, was weiß ich, welche Prägungen, Eltern oder irgendwelche Disney-Filme oder so?
Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, ich kenne das, glaube ich, also ich habe das nur so gekannt irgendwie, dass wenn man, ne, man ist verheiratet und dann kriegt man Kinder und macht alles zusammen und alles ist schön. Also ich weiß nicht.
Und sie lebt glücklich bis an ihr Lebensende, ja, okay.
Nee, also mein Vater ist auch ein sehr verantwortungsbewusster Mann, absoluter Vater, ne? Der hat immer alles mit uns gemacht und genau, obwohl er eben Vollzeit und wirklich viel arbeiten war, aber wenn er dann da war, dann war er auch wirklich unser Papa. Von daher, ja, hatte ich das so ein bisschen einfach erwartet, ne, dass man sich da mehr so mit einbringt und sich mit freut und ja, war dann aber, also es war dann wirklich ein Mitschleppen mal zu den Terminen oder willst du nicht auch mal was aussuchen und so, naja, aber im Endeffekt habe ich dann sowieso schon alles alleine besorgt und fertig gemacht, Papierkram sowieso, ist ja klar, also ne, er konnte ja so perfekt Deutsch, ist auch kein Problem, dass ich das dann alles gemacht habe. Genau, aber dann war es halt, in der Schwangerschaft wussten wir dann relativ früh auch, dass es eben Zwillinge werden und das war eine große Überraschung, wir haben uns sehr, sehr gefreut. Das Lustige ist, ich habe, als ich 4 Jahre alt war, habe ich schon gesagt, ich werde später Zwillinge bekommen.
Oh, wow.
Und habe das natürlich trotzdem nicht erwartet, weil es gibt so in unserer Familie nicht.
Aber da ist die Manifestationspower aber ganz schön an bei dir.
Ja, ich habe das immer gesagt, ich werde Zwillinge bekommen und ja, dachte dann natürlich aber wirklich nicht, dass das so klappt. Aber gut, war dann sehr, sehr positiv überrascht, habe mich sehr gefreut. Mein Mann damals natürlich sich auch. Auch die ganze, also auch die ägyptische Familie natürlich, ne, Kinder sind immer ein Segen und ja, dann kamen natürlich auch solche Versprechen mit, ja, ist ja klar, es sind ja auch 2, da werde ich dich unterstützen und solche Sachen.
Ja, also wie traurig, dass man sich das versprechen muss, ist dein Ehemann, da nee, sollte man ja traurig, von ausgehen.
Ja. Wie traurig denke ich mir gerade, wenn es 1 gewesen wäre, hätte er dich nicht unterstützt oder was?
Ja, es war dann so, dass wir, genau, bei der Geburt war hauptsächlich meine Mama dabei, aber das war für mich von vornherein auch klar. Also ich hatte von Anfang gesagt, der Mann hat da bitte nichts zu suchen, ich möchte meine Mama dabei haben. Mhm. Also zum einen natürlich auch, ich sage ja, der Mann hat ja nun auch gar keine Erfahrung mit Gebären. Ich möchte bitte jemanden dabei haben, der schon 2 Kinder geboren hat und das war eben meine Mama. Okay. Und also sollte er mir dabei jetzt helfen und auch die andere Sachen, wenn mit mir in der Zeit irgendwas gewesen wäre, hätte er ja gar nicht allein schon sprachlich gesehen, übersetzen können oder sagen können, was ich jetzt möchte.
Mhm.
Das war so der andere Punkt. Ich möchte bitte meine Mama dabei haben.
Das heißt, spielt da auch in einer gewissen Art und Weise der Autismus mit rein?
Glaube ich jetzt
nicht.
Wie kommst du darauf?
Nee, einfach so, dass man, ich weiß nicht, also, dass man so einen sicheren Rahmen irgendwie möchte oder so.
Also,
oder?
Hallo, aber unter einer Geburt will das doch jeder.
Ja, war jetzt nur so ein Gedanke.
Nee, würde ich jetzt nicht pauschal sagen. Ich glaube, es ist einfach eine Vertrauenssache. Meine Mama und ich sind sehr, sehr eng.
Mhm.
Und genau, das war für mich von vornherein klar, dass wenn ich gebäre, dann wird meine Mama dabei sein. Genau.
Also nicht so die klassische Erwartung mit der Mann schneidet dann die Nabelschnur durch, wie man das auch in den Filmen so sieht.
Gar nicht.
Okay.
Nee, das dann lustigerweise gar nicht. Also, das war für mich irgendwie schon immer klar. Ich sage, nee, also beim Gebären, da ist bitte eine erfahrene Frau dabei. Und eine Hebamme und der Mann, ja, der kann dann zwischendurch mal dazukommen. Oder wenn das Kind halt da ist, so, dann kann er ja dazukommen. Aber er hat ja jetzt auch gar nicht einen Anspruch darauf, jetzt dabei zu sein oder so. Also das ist auch
Wollte auch nicht.
Kulturell gesehen, da, also bei seinen Geschwistern und bei ihm selber, da war die Frau ja auch mit Frauen und nicht mit dem Mann. Also,
Also das ist in den südlichen Kulturen tatsächlich eher so, dass die Frauen das so machen, also die Männer da gar nicht so eingebunden sind.
Genau.
Ah, ja. Aber das spielt wahrscheinlich dann auch mit rein in dieses Termine wahrnehmen und Sachen aussuchen und so. Das ist halt mehr so ein Frauending für die dann, ne?
Wahrscheinlich schon, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, also er wusste halt nicht so, ja, was soll ich jetzt da mitkommen? Also gerade wenn dann so CTG ist und das, ne, mit zwei Kindern macht man das ja quasi doppelt. Und dann lag ich da immer eine halbe Stunde, teilweise eine Stunde. Und er dachte sich, ja, was soll ich jetzt hier machen? Und ich so, du bist ein Paar.
Also, genau, sein. Einfach nur da sein.
Geht um mentalen Beistand, ja. Ist das denn dann alles auch ganz normal gelaufen? Weil bei Zwillingen hat man es ja oft, dass dann irgendwie ein Kaiserschnitt ansteht oder so. Aber das lief bei dir alles...
Ja, nee, ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Schwangerschaft. Also ich war sehr, sehr gerne schwanger und habe das sehr zelebriert. Mir ging es super. Also ich hatte absolut gar keine Beschwerden. Außer am Ende dann einen sehr, sehr schweren Bauch und nachts das Umdrehen wie so ein Wal.
Ja.
Aber sonst hatte ich eine sehr, 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 sehr schöne Schwangerschaft. Die Kinder haben sich immer toll entwickelt. Es waren nie Probleme. Genau, zum Ende hin machen die Ärzte einem ja leider so ein bisschen Angst. Und erst gebären und wenn sich das zu weit dehnt, dann gibt es keine Kontraktion und solche Sachen. Das heißt, ich hatte nachher in, ich glaube, 37 plus 2 oder 3 war ich nachher und dann hat man ja am Ende nur noch die Termine in der Klinik und gar nicht mehr bei den Gynäkologen. Das heißt, da hatte ich dann den Termin gehabt und ich kam dahin und dachte, ja, es ist jetzt einfach so ein Kontrolltermin und mal Geburtsplanung oder sowas. Und dann meinen sie, ja, sie sind jetzt ja hier zum Einleiten. Und ich so, nein.
Was?
Nein, nicht, nicht. Ich will jetzt wieder nach Hause zu meiner Katze. genau, ja, so, nee, dafür bin ich jetzt eigentlich nicht hier. Ich dachte, es ist nur ein Kontrolltermin. Fanden die Ärzte nicht so toll. Das ist leider Standard tatsächlich, dass bei Zwillingen wohl bei 37
nicht im Ernst.
Ja, leider schon eingeleitet werden soll.
Aber bis dann nach Hause.
Genau, ich habe das absolut abgelehnt, habe gesagt, das mache ich nicht. Naja, die wollten mir dann so ein bisschen was einreden und ich musste auch was unterschreiben.
Unterschreiben, ja, ja, musste ich auch
eigenes,
damals.
Eigenes Risiko mache. Naja, gut. Und dann hatte ich einen Termin mehr als eine Woche später, ich glaube so 9 Tage oder so. Ich war dann auf jeden Fall schon in der 39. Woche und hatte dann den Termin und gut, dann zu dem Zeitpunkt war ich schon so weit, wo ich dachte, okay, ich möchte die Kinder jetzt wirklich unbedingt im Arm behalten. War ja, ein bisschen auch unerfahren, erst gebären, dachte, okay, also jetzt heutzutage würde ich es nicht mehr machen, weil mir ging es ja super, den Kindern ging es auch gut, aber dieses Angstgemache von den Ärzten hat ja dann doch so ein bisschen reingespielt. Naja. Ja, dann wurde ich tatsächlich eingeleitet, leider. Wahrscheinlich hätte ich sogar übertragen sonst mit den beiden, weil absolut unreif war. Ne? Es war noch nichts aufgeweicht, es war noch nicht geburtsbereit, quasi gar nichts. Es war alles noch steinhart und zu. Genau, wurde mit dem Gel eingeleitet und ja, das hat dann aber auch 3 Tage gedauert. Also am dritten, also es wurde am ersten Tag morgens, ich glaube um 9, wurde das erste Mal quasi das Gel gesetzt und dann am nächsten Tag nochmal und am dritten Tag auch nochmal und am dritten Tag spät abends waren sie dann nachher da. Aber genau, von Geburt her sonst alles super. Also ich habe jede Wehe so angenommen und dachte so, ja, jede Wehe bringt mir meine Kinder näher. Also ich bin sehr, sehr gefreut.
Also so, wie man sich das vorstellt und wünscht. Und dann waren die Mäuse da. Und wie ging es dann mit dem Papa weiter?
Genau, die Mäuse waren da und wir waren, ich glaube, 4 Tage waren wir noch im Krankenhaus. Meine Tochter war sehr, sehr dünn, also sehr, sehr, die hatten unten einen Gewichtsunterschied von 700 Gramm.
Oh ja, das ist nicht selten. Das kenne ich ja auch aus dem Freundeskreis, ja.
Genau, das Gute ist halt, dass die vorher beide auf ungefähr 2,5 geschätzt wurden, weil ein Unterschied über 500 Gramm ist nicht erlaubt.
Für eine natürliche Geburt.
Natürlich zu gebären. Genau, das heißt, da hatte ich halt Glück, dass sie das vorher einfach vermessen haben. Und ja, dann beide eben, er hatte 2,9 und sie hatte 2,2. Also es war schon ein großer Unterschied. Genau, das heißt, wir waren dann noch ein paar Tage länger, Wärmehaltung und so hat ein bisschen gedauert. Ja, und dann waren wir zu Hause und die erste Nacht einfach im großen Bett, alle zusammen, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, und wir haben quasi die Nacht natürlich gar nicht geschlafen.
Surprise!
ja, und dann meinte er aber am nächsten Morgen so, nee, das ist mir nichts. Also wenigstens schläft bitte einer von uns, dann kann ich dir wenigstens am Tag helfen. So, oder also, dass man sich so ein bisschen abwechselt. Und er ist dann eben ins Wohnzimmer gegangen.
Und da ist er auch geblieben.
Und da ist er dann auch geblieben. Ja. Genau. Genau, da ist er auch geblieben. Und
aber was hat das mit Abwechseln zu tun? Dann hättest du ja auch jede zweite Nacht aufs Sofa gekonnt.
Ja, also das der Plan war ja, dass ich das quasi nachts mache, ja. Und er mir dann tagsüber eben stärker unterstützt. Ja, er hat dann nachts PlayStation gespielt und tagsüber geschlafen.
Toll. Mhm. Aber hat er denn dann, wie war das so für ihn beruflich? Hat er dann Elternzeit genommen oder?
Ja, er hatte zu der Zeit ja noch keinen Beruf. Er hatte
so.
Deutschkurse und das war, guck mal, die sind Januar 2020 geboren. Das ist genau in Corona rein.
Ja.
Und da war dann auch nichts. Also da konnte man keinen Job finden, sich gar nichts suchen. Und die Deutschkurse liefen dann auch online. Das war halt auch noch so ein Ding. Also genau am Geburtstag der Kinder hatte er die Prüfung gehabt. Und das heißt, also beziehungsweise am nächsten Tag, die Kinder sind ja spät abends geboren und er war ja da im Krankenhaus, er war halt noch nicht während der Geburt, der ist dann reingekommen, als die Kinder da waren. Und ist dann auch bis 1 Uhr morgens geblieben. Dann musste er mit dem Bus noch zurückfahren. Ich glaube, er war zwischen 2 und 3 Uhr morgens zu Hause und hatte nächsten Tag um 8 die Prüfung.
Oh.
Ja, die hat er natürlich nicht bestanden, weil er seinen Kopf noch gar nicht dafür war. Ja,
das kann man verstehen.
Hat er jetzt 2 Kinder gerade bekommen. Ja, und das heißt, er muss diesen Kurs wiederholen. Und durch Corona lief das alles online, aber das war halt auch nicht möglich, weil ich ja auch zu Hause war mit den Babys.
Ja.
Genau, das war alles so ein bisschen kompliziert. Ja, man muss dazu sagen, es von seiner Seite aus kam wahrscheinlich noch so eine Depression dann dazu, weil absolut keine Möglichkeiten, einen Job zu finden, keine Aktivitäten vorher hatte, dann so Fußball gemacht oder solche Sachen.
Mhm.
Eben nur immer diese schreienden Kinder zu Hause.
Ja, und die Familie, ja, auf einem anderen Kontinent.
Genau, das war noch eine andere Sache. In Ägypten ist es so, dass da noch die Wehrpflicht herrscht und durch einen, ja, blöden Zusammenhang mit seinem Bruder, der ausgemustert wurde, sollte er dann wieder eingezogen werden. Er war ja aber schon in Deutschland und durfte dann eben so lange nicht fliegen, bis er 30 wurde.
Mhm. Ach Gott.
Genau, weil dann ist er quasi automatisch raus.
Ja, okay.
Das heißt, wenn er geflogen wäre, wäre er nicht wieder hergekommen. Er hätte nicht wieder ausreisen dürfen aus Ägypten.
Toll.
Das heißt, genau, er durfte dann, ich glaube, es waren nachher knapp 4 Jahre, seine Familie eben nicht besuchen.
Mhm.
Das heißt, es kam alles so ein bisschen mit zusammen.
Aber die konnten ihn auch nicht besuchen, dass man die hergeholt hat?
Genau, also mit dem, das ist allein schon sein Visum, obwohl wir verheiratet waren, haben ja 1,5 Jahre gedauert.
Mhm.
Genau, also das ist sehr, sehr schwer, da jetzt einfach jemanden herzubekommen und dann, genau.
Haben die Großeltern die Kinder ja auch nie gesehen, ne?
Nee, tatsächlich, auch bis heute noch nicht.
Boah.
Und leider Gottes ist eben auch seine Mutter gestorben, als die Kinder 8 Monate waren.
Ach, gut. Genau. Da konnte er ja auch zur Beerdigung nicht hin.
Nein, gar nichts.
Ach, wie furchtbar.
Ja, also das war wirklich eine sehr, sehr schreckliche Zeit für uns alle. Also ne, auch mir stand sie ja nah und für die Kinder und das war auch so ein Erlebnis, das konnten wir erst alles irgendwie nicht glauben. Und naja, es hieß wohl Lungenembolie, aber naja, durch Corona dachten wir schon eher nicht durch Corona. Ja. Nein, genau, also es war tatsächlich so, dass ich mich dann eben wirklich tagsüber und nachts 24/7 einfach allein um die Kinder gekümmert habe. Es kam ja dann eben auch so Spannung auf, ne, durch ihn und durch mir. Also wir haben uns dann wirklich auch nur gestritten, wenn wir irgendwie dann zusammen in der Wohnung hingen. Und ich habe mich zu Hause absolut nicht mehr wohlgefühlt. Also von seiner Seite war es ja auch mehr so ein Hausen. Das heißt, ich habe ja dann auch den ganzen Haushalt und alles alleine gemacht und noch versucht zu kochen oder irgendwas.
Aber warum? Ich frage mich bei sowas mittlerweile wirklich, warum? Warum machen Frauen das? Warum machen wir das? Dass wir dann auch noch, dass wir den vor der PlayStation sitzen lassen und eine Waschmaschine anstellen, würde mir im Traum, also heute, ne?
Ja.
Heute nicht.
Würde
mehr.
Mir das im Traum nicht einfallen. Ich würde den Stecker ziehen und sagen, die Waschmaschine hat Hunger. Viel Spaß.
Ja, ich habe es öfteren versucht. Also ich habe gesagt, du, ich stelle jetzt die Waschmaschine an, ich nehme die Kinder raus und ich war tatsächlich jeden Tag mit den Kindern 6 bis 10 Stunden draußen, auch im Schneesturm. Und es war ja Januar, es waren Schneestürme, egal bei welchem Wetter, wir waren einfach draußen, weil ich nicht zu Hause sein wollte. Also das hätte ich nicht ausgehalten. Das heißt, wir haben eigentlich draußen gelebt und ich kam dann abends, so 18 Uhr, habe ich dann mal geschrieben, du, wir würden jetzt gerne nach Hause kommen, wäre das okay? Wo ich dann irgendwann halt mit denen nach Hause kam und morgens die Waschmaschine angestellt hat und gesagt, du häng die bitte doch einfach auf. Einzige Aufgabe. am Tag und die natürlich abends nicht aufgehangen wurde. Das heißt, ich durfte sie nochmal waschen, weil sie bis dahin dann schon wieder...
Aber wie hast du das alles geschafft? Also ich habe tatsächlich im engsten Freundeskreis eine Mama, mit der ich damals sehr viel, also wir haben dann beide praktisch parallel unser zweites Kind bekommen. Und sie hatte als zweites Kind dann zwei bekommen, also dann waren es drei, also sie hat Zwillinge bekommen als zweite Geburt. Und da habe ich die so erlebt, wie sie auch, also wie sie die Kinder gefüttert hat. Das war so beide in Maxi-Cosi gesetzt, festgeschnallt und dann rechts und links die Löffel rein. Und also ich bin allein beim Anblick schon irgendwie wurde es mir irgendwie anders. Also gut, sie hatte noch einen Dreijährigen zu dem Zeitpunkt und aber ihr Mann war dann auch irgendwie, ach Gott, den konntest du eigentlich auch in der Pfeife rauchen. Der war dann auch gleich wieder ganz schnell arbeiten, ja. Aber dann noch Haushalt und alles drum und dran, also das ist schon krass, also vor allem mit Zwilling und dann auch noch Erstgebärende.
Ja, und dann mit jemandem, der einfach 24 Stunden Zeit hat. Der hat ja Zeit. Ja. Weißt du, ein Mann, der dann schnell wieder arbeiten geht, weil ne, die Frau in der Zeit nichts verdient oder halt eben ja irgendwie auch das Leben finanziert werden muss, das versteht man ja noch, ja. Aber wirklich dieses absolut nichts zu tun zu haben und sich dann noch beschweren und nichts tun, boah, ich würde ausrasten. Also du hast dich dann wahrscheinlich irgendwann getrennt, nehme ich mal an.
Genau, also ne, die Frustration war bei mir eben hoch. Wir hatten uns mehrmals sehr stark auch gestritten. Also dass teilweise Nachbarn eben auch da die Polizei gerufen hatte. Auch ich hatte einmal die Polizei gerufen, wo er dann eben auch ausgewiesen wurde. Er musste dann 22 Uhr abends auch einfach raus und er wusste gar nicht wohin, weil wohin als eine hier. Er kannte auch keinen, er ist sich nach Berlin gefahren, weil da sein einziger Kumpel lebt. Und versucht mehrere Sachen auszusprechen, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Und ich weiß noch, ich bin dann so wie jeden Morgen ja mit den Kindern raus, um den ganzen Tag spazieren zu gehen. Und habe ihn dann angerufen und ich so, du, sag mal, liebst du mich überhaupt noch? Und er so, ja, Ich so, ja, ich dich auch nicht. Und ja, dann haben wir es damit eigentlich entschieden. Also es war dann lustigerweise ein Telefonat. Wo wir dann zusammen entschieden so, ja, das bringt auch eigentlich nichts. Also erst hatten wir dann gedacht, okay, wir trennen uns erstmal räumlich, vielleicht ist es einfach dieses zu nah und auch für ihn vielleicht erstmal lernen, seinen eigenen Haushalt so ein bisschen zu machen.
Vielleicht.
Weil er hat ja quasi auch dann noch nicht so wirklich alleine gelebt. Wo man übrigens sagen muss, in der Zeit, wo ich meine Ausbildung noch gemacht habe und er hier in Deutschland ja schon war, hat er den Haushalt gemacht. Also
Ging das.
Genau. Deswegen konnte ich ja jetzt auch nicht voraussehen, dass es nicht so sein wird.
Nee, klar. Genau. Im Gegenteil, man wird dann ja denken, dann erst recht, ne?
Genau, ne? Also es war nicht perfekt, aber er hat es immerhin gemacht. Und
auch es muss ja auch nicht perfekt sein. Hauptsache, es wird was getan. Ne? Man muss da dann seine Erwartungen ja auch zurückschrauben, ne?
Genau.
Also man muss sie dann ja auch machen lassen, wenn man will, dass sie was machen. Ja. Und wie war das denn so mit deiner Familie? Also deine Mutter und so, du hast gesagt, ihr seid sehr eng, die war wahrscheinlich auch viel involviert dann, oder?
Ja, also ich habe stundenlang mit ihr auch telefoniert, jeden Tag, und sie war einmal die Woche auch hier, die wohnt halt ein bisschen mehr als eine Stunde entfernt. Und mein Papa, der war die ersten 7 Wochen noch in Neuseeland, der war da nämlich 4 Monate lang. Das heißt, er hat die Kinder danach auch später kennengelernt. Naja gut, und das Gute durch Corona war halt, dass meine Eltern auch Homeoffice hatten und ich dann halt einfach sehr, sehr viel bei meinen Eltern war, also auch wochenlang teilweise.
Ja.
Ist doch schön da, ne? Da können die umtütelt werden.
Und ja, ist ja auch besser als irgendwie 6 bis 8 Stunden da im Schneesturm, ne?
Genau.
Dann lieber zu Mama und Papa.
Ja. Und dann habe ich alles Mögliche an Angeboten eben wahrgenommen, ne? An Kanga, also ne, in der Trage mit Tanzen und Sport machen und diesen Rückbildungskurs und alles. Ich habe halt versucht, alles irgendwie mitzumachen. PKIP, dass ich halt einfach irgendwie was habe, Leute kennenlerne, mir so ein bisschen so ein Netz aufbaue.
Mhm.
Genau. Ja, genau. Aber die offizielle Trennung war dann eben lustigerweise durch so ein Telefonat. Und dann haben wir eben entschieden, dass wir eine Wohnung suchen. Und zum Glück hatte er dann eben eine gefunden. Das war kurz nach oder irgendwie um den ersten Geburtstag der Kinder. Auf jeden Fall hatte er dann eine Wohnung gefunden. Mhm. Und lebt da eben auch seitdem, ne?
Aber er ist in Deutschland und sieht er die Kinder denn?
Genau, also er ist in der gleichen Stadt. Wir wohnen gerade in Rostock, nur in einem anderen Stadtteil. Und er sieht die Kinder, ja, ja, manchmal einmal die Woche, manchmal auch nur einmal im Monat. Also es ist so wie
flexibler Umgang sozusagen.
Genau, sehr cool. Also das liegt natürlich auch ein bisschen an seiner Arbeit. Also er weiß auch montags erst, welche Tage er frei hat die Woche. Das ist natürlich mit mir nicht so ganz vereinbar, weil ich denke so, nee, ich habe schon ne, Termine und die Kinder wollen nachmittags was machen und wir haben eigentlich immer was vor. Das heißt, ich kann das halt nicht jetzt Montag sagen, ja, Donnerstag kannst du sie abholen. Also es ist eher selten. Ja. Aber sonst sieht er sie, die Kinder kennen ihn, die Kinder lieben ihn auch. Also genau, freuen sich, ja, dass sie den Papa irgendwie doch haben und ja.
Mhm. Und du bist selber Autistin in der ganzen Sache. Das erzähl uns doch auch mal. Also wie kam es zu dieser Diagnose und was fängst du selber mit der Diagnose an?
Das Ding ist, ich war als Kind eben schon sehr auffällig und hatte alles Mögliche an Tests schon immer gehabt, Tests und Therapien als Kind. Es wurde aber als Kind nie festgestellt, dass es eben Autismus ist, sondern das stand dann alles Mögliche im Raum, wie Borderline und einfach nur Hochintelligenz und diese ganzen Sachen. Ich hatte halt quasi jeden Tag Kopfschmerzen als Kind, auch starke Kopfschmerzen, das ging schon im Kindergartenalter los und das war wirklich jeden Tag und das ist eben als Kind sehr unnormal. Ja. Mittlerweile weiß ich, dass es einfach durch die Reizüberflutung war.
Ah, okay.
Genau, Autisten haben ja eben diesen Filter nicht für die ganzen Reize und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sehr speziell auf visuelle Reize reagiere. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist auch Autistin und die ist eher bei akustischen Reizen überfordert und ich habe es eben bei visuellen Reizen. Genau, und das heißt, da merke ich eben sehr, sehr schnell, wenn ich in einem, ja, irgendwo bin, wo sehr viele Menschen sind oder in einem Laden, wo es sehr, sehr große Mengen an Dingen gibt.
Und alles blinkt.
Alles, genau.
So ein Weihnachtsmarkt, bling, 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 bling.
Genau, ja, genau, Weihnachtsmärkte auch. Ja, Einkaufszentrum, Shoppingzentren, irgendwelche Veranstaltungen, das ist sehr, sehr schwer. Also ich habe dann abends eben auch direkt Kopfschmerzen oder merke halt einfach, ich brauche unbedingt eine Pause.
Da war das Schulsystem ja auch dein Freund, ne?
Ja, ganz doll. Oh, ey. Ja, genau, also das zog sich leider auch die ganze Schulzeit so durch. Es wurde eben nie offiziell diagnostiziert. Meine Mama hat es dann später, als sie sich damit befasst hat und das bei sich selbst natürlich auch so ein bisschen erkannt hat.
Ja, das ist ja wirklich so.
Genau, also man merkt, ja, die Vermutung liegt bei mir, dass es bei tatsächlich meine beiden Eltern haben. Mein Papa sieht das noch nicht so ein. Aber er ist halt auch eher, der ist halt der ITler, ne? Und ja, meine Mama ist eben auch eher so in dem sozialen, im psychologischen Bereich. Das heißt, sie befasst sich mit solchen Sachen auch eher und nimmt das dann auch an. Und genau, hat das dann bei mir auch schon vermutet und hat mir auch davon erzählt. Und ich war aber auch so, ach ja, nee, ist es nicht. Naja. Und das kam dann eher so ein bisschen durch meine Kinder auch, dass ich sage, okay, mein Sohn, oder generell meine beiden Kinder sind wirklich sehr intelligent. Und meine Tochter ist auch so ein bisschen speziell, eben, naja, hochsensibel, starke Gefühle, sehr, anstrengend, aber sehr intelligent trotzdem. Und ich dachte, okay, ich befasse mich jetzt nochmal mehr damit. Und ich habe alles gehört, ich habe Podcasts gelesen, ich habe Videos gesehen, ich habe Geschichten gelesen über tatsächlich spät diagnostizierte Frauen. Das ist ja eben nochmal der Unterschied zwischen Männern und Frauen, also alle Kriterien, die heutzutage noch stehen für Autismus, sind eigentlich alle auf Männer ausgelegt.
Aha. Wie vieles in der Medizin?
Ja, leider. Und tatsächlich wenig auf Frauen. Das ist sehr, sehr schwer, bei Frauen eben Autismus zu diagnostizieren, gerade weil wir in diesem Masking so gut sind. Also dieses Maskieren, gerade in sozialen Interaktionen sind wir einfach sehr, sehr gut. Und solche Sachen wie Spezialinteressen, die ja sehr, sehr typisch sind für Autisten, werden bei Frauen oft gar nicht so wahrgenommen, weil es eben solche Interessen sind wie, ach, das sind Fangirls.
Ah, ne? Okay.
Genau, die haben so ein Spezialinteresse für eine bestimmte Person oder für eine bestimmte Musikrichtung oder zum Beispiel Nähen oder Stricken oder solche Sachen. Das wird bei denen halt gar nicht so anerkannt, ne, dass das deren Spezialinteresse ist. Bei mir ist es zum Beispiel Sprachentwicklung und Sprachen. Also ich habe mit 11 hatte ich angefangen, Japanisch zu lernen. Ich habe schon immer Englisch sehr, sehr gut gekonnt. Dann in Ägypten habe ich relativ schnell Arabisch gelernt und seit einem Jahr lerne ich jetzt Mongolisch. Also das cool. ist, genau, das ist so ein bisschen mein Spezialinteresse. Dazu aber eben auch die kindliche Entwicklung. Also das war auch schon immer, Schwangerschaft, Geburt, kindliche Entwicklung, das war schon immer auch mein Spezialinteresse. Und das so ein bisschen verbunden ist eben Sprachentwicklung bei Menschen. Also wie läuft das ab? Das hat sich dann eben so entwickelt, ja. Aber das erkennen dann eben viele einfach gar nicht, weil bei Jungs ist es ja eher einfach, man sagt, ach, der steht total auf Autos oder der steht eben auf Technik und Mathe und ist eben so ein ITler, wie mein Vater zum Beispiel. Das ist eben leichter zu diagnostizieren.
Ja, den Eindruck habe ich bei meinem Sohn ja manchmal auch. Der ist ja von Geburt an Autos. Das hat ihm ja keiner vorgemacht. Ja. Weißt du, der kommt auf die Welt, es gab noch kein Spielzimmer, keine Spielsachen. Du gehst mit dem irgendwo hin und der hatte immer ein gesteigertes Interesse an Autos. Und auch heute noch, bis heute, Autos, überall Autos. Und der macht auch ab und zu andere Dinge, aber alles für seine Autos. Du kommst ihm, weißt du, da kaufe ich dem Kind ein Piratenschiff, weil ich denke, komm, neues Themenfeld eröffnen. Ja, dieses Piratenschiff wurde zur Autofähre. Ja, also... Ja, alles, was du dem gibst, verbindet der mit Auto. Ja, und du kannst den Pappkarton geben, dann ist das eine Rampe für seine Autos.
Ja, aber mein Sohn hat das auch hoch und runter exerziert. Ich kann dir sagen, ich werde nie wieder auf dem Boden sitzen, egal ob ich Enkel habe oder nicht, und Matchbox-Autos spielen. Nein.
Nein, genau. Ich bin auch so auf so einem
Ich bin durch. Nein. Aber danach kam halt immer noch große Lego-Phase. Also auch in sämtlichen, die Kataloge wurden rauf und runter studiert.
Da ist das meine war auch immer richtig so, gut drin.
Ja, also, ja gut, wir haben zwei Manifestoren, wer weiß, was da so drin schlummert, aber die haben auch wenige, aber wenn dann
ich
sehr...
Ich bin gespannt auf die beiden im Urlaub. Die beiden haben sich ja noch nicht gehabt, ne?
Ja, wir werden mit unseren Kindern nämlich das Experiment Urlaub wagen.
Ja, im Herbst. Das wird sehr spannend mit denen, ja. Ich denke auch. Naja,
wir berichten auch die Autos, im Podcast.
Ja, und er stellt auch diese Autos immer so, also die müssen auch alle in Ordnung stehen.
Ja, das ist bei meinem
auch. Er kommt nach Hause. Ich hatte hier mal einmal Besuch, als er nicht da war, und dann habe ich natürlich dem Besuchskind erlaubt, da auch zu spielen. Und die haben schon drauf geachtet, dass alles wieder an seinen Ort kommt, ne?
Nein, das erkennt
so, er. So, ey, der kommt da rein. Warum steht das rote Auto nicht hier? Warum steht das da? So, ist so, what the? Wir reden von 150 Autos, die in diesem Parkhaus da stehen, ja? Und der kommt rein in den Raum und sieht sofort, weil das irgendwie farblich sortiert hatte, was kein Mensch wusste, ja. Boah, ey, richtig krass. Also das weiß der alles so. Dem fällt auch alles auf, auch wenn er bei meiner Mutter reinkommt, der ist noch nicht durch die Tür. Oh Oma, hast du eine neue Vase? Oh Oma, da ist im Garten aber was anders, weißt du? Das ist immer so witzig, meine Mutter. Mein Vater dann irgendwie nach zwei Tagen immer noch nicht gemerkt hat, dass sie beim Friseur war, ne. Noah ist noch nicht durch die Tür. Oh Oma, deine Haare sind anders. Also da ist er so richtig, das kann er, ne. Und da habe ich auch schon gehabt, so dieses, dann auch dieses Anordnen, ob das jetzt, weil man, wenn man nicht in dem Bereich drin ist, hört man immer, ja, Autisten sortieren irgendwie alles oder sind ganz akribisch hiermit oder diesen einen Autisten gab es ja mal, der ging ja groß durch die Medien, der ist ja im Hubschrauber über New York geflogen und konnte danach komplett alles aufzeichnen, weil er super gut zeichnen konnte und hatte in den ganzen Hochhäusern genau die richtige Anzahl an Fenstern und so, ne? Also wirklich, als wäre es ein Foto. Und das sind natürlich sicherlich irgendwelche speziellen Bereiche auch, aber ist das so? Also hast du auch solche so Sachen, wo du sagst, ja, da oder dieses, dass alles in Reih und Glied sein muss oder so, dass das halt, also dieses Spektrum ist ja so weit, ne? So groß. Oder gibt's da solche Sachen, wo du sagst, das ist definitiv immer autistisch oder das ist vielleicht auch einfach nur eine Vorliebe?
Also das Ding ist, es ist wirklich, wenn man einen Autisten kennt, dann kennt man auch nur einen Autisten.
Ja.
Also es ist so vermischt, auch teilweise, man kann das ja dann auch nicht, dadurch, dass der Mensch ist ja dann einfach Autist, also es ist ja auch der Mensch an sich, der ganze Mensch und alles kann dann sagen, ja, ist das jetzt autistisch oder ist das einfach
Vorliebe, ja.
Ja, der Charakter, genau, Personality. Genau. Wo man sagt, das kann man ja dann, das kann man gar nicht mehr voneinander trennen, wenn der Mensch jetzt einfach Autist ist. Es gibt ja, ne, neurodivers und neurotypisch und Autisten sind eben neurodivers. Also so solche Sachen zum Beispiel, ich habe extreme Probleme, mich zu entscheiden. Also ich kann, gerade wenn eben zu viel Auswahl da ist, ne, also deswegen gehe ich auch lieber in kleinere Läden, weil ich in größere Läden absolut überfordert bin. Da gibt's zu viele Sachen. Also ich hatte so eine, mit einem Bekannten hatte ich die Sache, ich war so ein bisschen erkältet, ein bisschen Halskratzen und der meinte dann, ja, kauf dir doch so einen Ingwer-Shot. Und dann gehe ich in den Laden und es gab ungelogen 60 verschiedene Arten, Und ich stehe davor und sage, nee, tut mir leid, ich kann das nicht. Also er greift doch einfach rein, nimm doch einfach irgendwas. Und ich sage, nein, das geht nicht. Ich muss das jetzt alles analysieren. So, welcher ist jetzt wirklich der Beste von der Menge, mit dem Preis, was ist da drin, welche Farbe? Also das muss ich dann alles analysieren.
Im nächsten Mal kaufst du dir eine Ingwerknolle und Orangen und gehst nach Hause, weil das ist definitiv 100% gut.
Genau.
Ja, und muss dir...
einfachen Sachen, wo man sagt, nimm doch einfach irgendwas. Und ich sage, nein, es geht nicht. Ich kann nicht irgendwas nehmen. Ja, das ist dann schon sehr typisch autistisch. Und ich freue mich dann immer, wenn meine Kinder Entscheidungen treffen können. Wenn ich sage, ach, was essen wir denn heute? Ja, das und das. Ah, ja, perfekt. Super. Da muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Also solche Sachen zum Beispiel, ja. Aber auch, ich sage, ja, durch diesen ganzen Minimalismus, ich muss sagen, als Kind war mein immer absolut überfüllt und es hat mich überfordert, deswegen war mein Zimmer immer unordentlich. Also ich konnte halt nicht aufräumen, weil ich gar nicht wüsste, wie und wohin, und es hat mir ehrlich gesagt auch nie jemand gezeigt, wie räumt man denn eigentlich auf, sondern das heißt einfach nur, räum dein Zimmer auf, und ich stehe da drin und denke, ja, was, wohin? Das hat ja alles gar keinen Plan. Und bin dann ausgezogen und konnte ja dann zum ersten Mal wirklich Dinge einfach in meinem alten Kinderzimmer lassen und nur das mitnehmen, was ich brauchte, und dann startete eben auch dieses ganze Minimalismus-Ding, was mir geholfen hat. Also,
das glaube ich.
Ja, einfach diese Ordnung und alles hat genau seinen Platz. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Da bin ich auch bei den Kindern echt mäkelig, wenn ich sage, nein, das T-Shirt gehört genau so gefaltet und bitte ordentlich mit der Kante nach oben in den Schrank, in die Schublade.
Ich erkenne gerade bei meinem Papa so leicht autistische Züge.
Ja, es schlummert in jedem ein bisschen.
Ja, ich glaube auch.
Genau, also das sind so Sachen, wie ich sage, ich bin da, ne, alles hat wirklich seinen Platz und das muss...
Aber das ist ja schon mal ein guter Punkt, wo man wirklich sagen kann, okay, das beeinflusst halt auch dann wirklich das Leben der Kinder, ne? Ja. Also das hält Einzug so in deine Mutterrolle. Was sind das noch für Sachen? Also wissen wir schon, okay, die Kinder sind dann auch dazu angehalten, entsprechend ihre Klamotten in deinem Ordnungssystem dann eben, dass dieses Ordnungssystem einzuhalten. Wo würdest du sagen, sind noch so Sachen, die jetzt vielleicht andere Mütter nicht machen, die bei dir aber so sind aufgrund dieses Autismus?
Ja, ich glaube auch diese, also die Abfolgen, ne, diese Routinen, die ich ja auch habe, die ich für mich auch habe, wenn ich sage, wir kommen nach Hause und wir waschen uns die Hände, dann werden dreckigen Sachen ausgezogen und dann, ne, solche Sachen zum Beispiel. Oder morgens, mein Sohn braucht nachts noch eine Windel und dann hat er die halt noch an. Ich sage, die zieht er morgens aus, dann bringt er sie in den Müll, dann zieht er sich erst an und dann geht er frühstücken. So, das ist so meine Abfolge. Das funktioniert aber bei den Kindern nicht. Und das frustriert mich dann teilweise. Und ich sage, du musst dich doch erst anziehen. Warum isst du schon? Also, das funktioniert nicht in meinem Kopf. Ich lerne sehr, sehr viel Flexibilität durch die beiden, aber ich glaube, die wissen auch eigentlich, was mir wichtig ist, oder genauso solche Sachen. Oder wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Tag von schon 3 Terminen gehabt, was bei mir schon sehr, sehr viel ist. Also ich habe mir mal so eine Regel gemacht, ich mache nur einen Termin am Tag, aber es funktioniert natürlich mit Arbeit nicht mehr. Ich sage, wenn ich Arbeit habe und dann noch einen anderen Termin und nachmittags eben noch einen Termin, dann sind das schon 3 Termine am Tag. Und ich bin auch wirklich fertig dann am Abend, ne, wo ich dann auch den Kindern sage, so, ich brauche jetzt bitte hier gedimmtes Licht, es wird kein Großlicht mehr angemacht, das ist eben dieses visuellen Reize, auch morgens, ich kann das absolut nicht ab, wenn die hier das Großbeleuchtung anmachen.
Oh, ich auch nicht, und mein Sohn jeden Morgen, der geht raus, zack, Licht da an, zack, also wenn ich aufstehe, ist in jedem Zimmer Licht an, ne, und ich sage schon immer, Licht aus, Licht aus, Licht aus, er muss dann immer hinter sich selber wieder das Licht ausmachen. Weißt du, es gibt, ich sag doch der A-Dose, wir haben ja die Alexa, die kann das Licht so ein bisschen steuern, so ein paar Lampen zumindest. Und das ist eine Lichterkette und so ein Weihnachtsstern im Wohnzimmer und eine auch gedämpftes Lichtlampe im Kinderzimmer, ne? Sagt er einfach, sie soll da hinten das Licht anmachen. Das reicht doch. Du siehst doch dann den Flur auch hier. Also es leuchtet ja eigentlich durch die ganze Wohnung. Da reicht doch die eine Lichtquelle. So, ne? Aber ich kann das auch nicht. Dieses helle Licht, da habe ich direkt Kopfschmerzen.
Genau, so geht's mir eben auch.
Ja.
Aber auch, also immer, ich mache das große Licht eigentlich nie an. Also das nur, wenn ich jetzt wirklich Licht brauche, irgendwie, wenn es ganz hell sein muss. Ja, aber das sind so Sachen, die mir sehr, sehr wichtig sind, ne? Und sonst genau diese Abfolgen und Entscheidungen, ja, und eben die Ordnung. Das sind so Sachen, wo ich sage, das beeinflusst die Kinder wirklich extrem. Und die andere Sache ist natürlich, dass ich, soziale Interaktion ist ja manchmal schwierig, weil ich zum Beispiel überhaupt nicht dieses zwischen den Zeilen lesen oder groß Mimik und Gestik erkennen, ist halt extrem schwer für mich. Also das kann ich eigentlich gar nicht. Und bei meinem Sohn ist zum Beispiel so, der sagt einfach sehr klar, was er gerade hat, fühlt und braucht. Mhm. Und ich sage, perfekt, ich weiß genau, was du möchtest, kann ich dir geben. Meine Tochter ist halt der Punkt, sie schreit dann einfach nur oder wird halt aggressiv und wehrt sich gegen was auch immer. Aber ich kann halt oft einfach nicht rauskriegen, was will sie denn jetzt? Was braucht sie eigentlich? Weil egal welches Bedürfnis, äußert sie dann immer in Frustration.
Mhm. Oh, Frustration? Ja. Erstmal mit einem Human Design. Tatsächlich kann man, also wenn du sagst Frustration, da es könnte natürlich Generatorin oder manifestierende Generatorin sein. Und probier's mal aus, nur mal so als Tipp, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich möchte dir nur kurz diesen kleinen Hinweis geben, mit ihr Ja-Nein-Fragen zu machen oder also so Vergleichsfragen. Möchtest du dies oder das? Aha. Probier das einfach nur mal. Dass sie einfach nur sich zwischen zwei Dingen entscheiden muss. Weil manchmal, du hast ja vorhin sowas gesagt wie, was möchtest du essen? Das, also meine Tochter ist auch Generatorin, das ist dann so, keine Ahnung, Mama, ja. Aber wenn du dir eine geschlossene Frage stellst, möchtest du Pizza oder möchtest du Pasta, möchtest du einen Apfelsaft oder möchtest du ein Wasser trinken, ja, probier's mal. Vielleicht hilft es schon.
Ja, wenn du das so sagst, fällt mir das auch auf. Also wenn ich sage, so, wir haben eigentlich nie Saft zu Hause, es gibt immer Wasser oder Hafermilch, und ich sage, möchtest du Wasser oder Hafermilch, dann kann sich auch leichter entscheiden.
Und ja, genau.
Was ich früher gehabt, wo ich sage, ich habe das dann so ein bisschen mitgekriegt, dass sie immer in diese Frustration reinkam oder einfach in dieses Aggressive reinkam, wenn sie müde oder hungrig ist. Eins von beiden. Dann habe ich sie immer gefragt, bist du müde oder hast du Hunger? Und dann konnte sie mir das tatsächlich auch so verbalisieren. Aber mittlerweile kommen so viele andere Sachen schon mit rein, dass es eben nicht mehr nur noch müde oder Hunger ist.
Ja.
Aber viel noch dieses Müde tatsächlich. Ne? Oder sie ist dann wirklich überreizt. Ihr Bruder ist ihr zu nah. Also solche Sachen. Mhm. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig für mich, das so rauszukriegen.
Ja, okay. Das heißt, du kannst in Gesichtern nicht lesen, ist das für dich alles eins? Also, weil ich liebe Mimik und Gestik, ja, also ich erkenne sehr viel über Körpersprache, Körperhaltung, da muss noch nicht mal jemand den Mund aufmachen, da weiß ich, was er will, ja. Deswegen stelle ich mir gerade vor, wie das so für dich ist.
Also ich erkenne natürlich, wenn jemand traurig ist. Ich kenne auch, wenn jemand fröhlich ist. Also diese starken Gefühle, die man auch einfach sieht. Ne? Ich erkenne
Also wenn jemand weint oder wenn jemand grinst oder so.
Ja, natürlich, das verstehe ich schon, gerade bei den Kindern. Das Problem ist ja auch mit diesem Augenkontakt oder generell ins Gesicht gucken. Damit habe ich ja schon Probleme. Das heißt, wenn ich jetzt Menschen noch nicht so gut kenne, dann gucke ich die halt eigentlich kaum an. Und dann kann ich natürlich auch nicht erkennen, was die jetzt für Mimik machen, weil ich sie ja gar nicht angucke.
Und woran liegt das, dass du sie nicht angucken magst?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist mir sehr, sehr unangenehm. Also es ist körperlich echt ein unangenehmes Gefühl.
Okay.
Wenn ich sie angucke, kann ich mich nicht aufs Gesagte konzentrieren. Also
okay, verstehe. Das widerspricht sich sozusagen.
Ja, aber auch visuell dann, ne? Wieder.
Genau. Also ich kann entweder gucke ich mir die Mimik an oder ich höre das, was sie sagen.
Okay.
Genau. Das geht lustigerweise dann gut, wenn ich halt Filme gucke. Also ich gucke zum Beispiel nie diese amerikanischen oder deutschen Sachen. Ich gucke nur asiatische Filme, weil die übertriebene Mimik haben.
Ah, okay.
Genau. Also das ist mir dann selbst irgendwann mal aufgefallen, warum ich nur das gucke, weil die wirklich übertriebene Mimik- und Gestikdarstellung haben und oft auch so Untermalungen von irgendwelchen dann Sounds oder noch animierte dazu oder so. Weil ich das dann einfach erkennen kann, weil ich in diesen amerikanischen Filmen nie erkennen konnte, warum hat die jetzt so gehandelt, obwohl sie das und das gesagt hat. Das hat für mich überhaupt gar keinen
Sinn. Okay, ja. Dieses was anderes sagen, als man denkt oder meint, ne? Ja, okay.
Ja, Subtext.
Ja, ganz, ganz schwierig. Genau, deswegen, ja, ist das da so ein bisschen speziell bei mir. Und bei den Kindern geht es, die Kinder kann ich ja angucken, aber es ist eben trotzdem einfach für mich viel, viel leichter, wenn man mir haargenau sagt, was jetzt einfach gerade Sache ist. Also ich rede nur in Fakten und mit mir soll bitte auch nur in Fakten geredet werden.
Also Sarkasmus und Ironie wird schwierig.
Ja.
Okay.
Ja, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ich glaube alles. Also
okay.
Ja.
Ja.
Was mich jetzt noch abschließend interessieren würde, haben denn deine Kinder schon bemerkt, dass es da irgendwie Unterschiede gibt zwischen Oma, Opa, Papa und dir? So von, also merken die das schon?
Naja, also jeder Mensch ist ja unterschiedlich.
Ja.
Ne? Also das, ja, die merken schon die Unterschiede, die wissen auch ganz genau, wie sie sich bei Papa verhalten müssen und wie sie sich bei mir verhalten müssen.
Ja, das ist schon krass, wie intelligent die Kinder da sind.
Ja, ja, ne? Genau. Also mein Papa hat das zum Beispiel auch ganz extrem, dass morgens, wenn der Sohn noch, also mein Sohn noch im Schlafanzug ist und er sagt, er möchte jetzt raus. Und ich denke mir so, tatsächlich relativ flexibel, ja, geh doch einfach raus. Ist doch egal, ob du jetzt einen Schlafanzug anhast. Also meine Eltern haben ein Haus, ne, mit Garten. Mhm, und wenn wir dann da sind, ich so, Junge, geh doch einfach raus. Oder ja, mein Gott, dann zieh dir halt noch eine Jacke über und eine Mütze, aber kannst doch rausgehen mit dem Schlafzeug, ist kein Problem. Während mein Papa dann aber, nein, seine Ordnung auch braucht. Der Junge muss sich was anziehen und alles Vollmontur anziehen und dann 10 Minuten rausgehen. Genau, das weiß er dann mittlerweile auch. Also selbst wenn mein Papa dann nicht da ist und mein Sohn morgens sagt, ja, ich möchte rausgehen und ich sage so, ja, geh doch einfach raus. Mhm. Und er sagt, nein, Opa mag das nicht, ich muss mich erst umziehen. Mhm.
Siehst du denn Züge bei deinen Kindern? Weil du sagtest ja, bei dir ist das ja im Kindesalter nicht erkannt worden. Kann mir vorstellen, dass du da natürlich auch dann guckst, ne? Ja. Und da ein Augenmerk drauf hast, ob du da irgendwas siehst oder nicht, weil sich das ja scheinbar auch durch die Familie zieht, so ein Stück weit. Mhm.
Also ja, ich bin da sehr sensibilisiert drauf. Genau, ich achte da sehr stark bei meinen Kindern drauf. Das Ding ist, meine Tochter ist mir extrem ähnlich. Also wirklich, also ich war genau so, wie sie als Kind jetzt ist. Trotzdem glaube ich nicht, dass es bei ihr so ist, weil sie sehr, sehr stark diese sozialen Schwingungen und emotionalen Schwingungen extrem mitbekommt. Also ich gehe in den Raum rein und sie, oh Mama, was ist los? Warum bist du traurig? Und ich habe selber noch gar nicht mitgekriegt.
Ja, okay,
und
verstehe.
Dann wärst du so, oh, ja, du hast recht. Und das bei ihren Erziehern, bei anderen Kindern, also extrem empathisch. Sie fühlt das einfach. Und das ist so ein totaler Gegensatz zum Autismus. Für mich auf jeden Fall, wie gesagt, das ist schon... Ja, also glaube ich einfach nicht. Ich glaube, sie ist einfach nur dieses hochsensibel,
ja.
Genau, ja.
Und eben starke Emotionen. Bei meinem Sohn ist es so, ja gut, er ist halt ein Junge, ja, auch absoluter Autofanatiker, Zahlen und Buchstaben, also der kann lesen, das ist unglaublich, und der ist 4 Jahre alt. Mit 1,5 kannte er alle Buchstaben und alle Automarken sowieso.
Ja, ja, Automarken eh, aber woher kannte er die Buchstaben?
Es fing ganz, ganz einfach an. Also wir hatten eine Girlande im Kinderzimmer hängen, damals noch in der alten Wohnung. Und die konnte man vom Wickeltisch aus sehen. Und dann hatte ich sie auf dem Wickeltisch immer gewickelt und da war eine Girlande, stand einfach Girl and Boy drauf, war von unserer, von der Babyparty. Und da hatte er dann immer raufgezeigt und lustigerweise erst auf Arabisch immer gefragt, was ist das, was ist das? Und dann meinte ich, ja, das ist eine Girlande und so. Und er so, nein, was ist das? Und er meinte diesen einen Buchstaben, er meinte das B. Es musste genau dieser eine Buchstabe. Und ich habe raufgesicht, so das. Er so, ja, genau das. Ich so, das ist B. So, das ist halt ein Buchstabe, B. Und dann hat er nach den anderen Buchstaben gefragt. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das ist das O, das ist das I. Und irgendwann lag er dann selber auf dem Wickeltisch und guckte halt die Buchstaben und sagt B, O, I, G, I, R und solche Sachen. Und ich dachte so, okay, du bist erst 1,5, entspann dich mal. Ja, und dann ging das eben weiter. Buchstaben findet man ja mittlerweile überall.
Ja.
Die stehen ja wirklich überall. Und dann hat er nach jedem einzelnen Buchstaben gefragt. Und ich habe ihm die einfach nur genannt. Und die hat er sich gemerkt.
Verrückt. Ja. Sehr cool.
Ja, genau. Also da ja, ging das so ein bisschen los. Und ich sage, okay, er ist auf jeden Fall sehr intelligent. Und ja, hat auch seine Spezialinteressen mit seinen ganzen Autos und auch seine Abfolgen, die sein müssen. Aber dieses... was eben das Spezielle bei Autismus ist, ist eben diese Reizüberflutung, also ob er diese Reizfilter machen kann oder nicht und ob er eben bei diesen sozialen Interaktionen ähnliche Probleme, weil er zeigt jetzt keine Probleme mit Freunden, also er hat Freunde und er spielt auch gern mit anderen Kindern und solchen Sachen, aber das war ja bei mir damals auch so. Ich habe aber nur meine Zuneigung zum Beispiel so ein bisschen anders gezeigt. Ich habe halt andere Kinder gebissen, wenn ich sie toll fand. Das
okay. Ich mag dich, Ham.
Ja. So war das bei mir. Ja, also das muss man sehen. Also das kommt so ein bisschen auf deren eigene Einschätzung wahrscheinlich danach an, wie sie die Welt sehen und wahrnehmen. Kann ich jetzt von außen gar nicht.
Dauert auch noch ein bisschen, ne? Also jetzt sind sie ja noch in der körperlichen Entwicklung. Danach kommt dann die emotionale Entwicklung und dann so zwischen 14 bis 21 sind sie dann im ich und die Welt und dann können wir noch mal weiterreden.
Genau. Aber im Prinzip versuche ich schon zu sagen, gerade mit dem Minimalismus, dass es eben gar nicht dazu kommt, dass sie so überfordert sind wie ich damals. Ne? Also, dass sie auch nicht reizüberflutet werden. Also gerade meine Tochter, wenn sie müde ist, da können wir eben nicht noch zu IKEA.
So, das also
genau, aber das
da ich mich auch als, also diese ganzen Fakten, was das Hochsensible so klassischerweise definiert, da bin ich definitiv mittendrin.
Ja.
Und auch so, auch so Festivitäten oder so, komm, lass uns nochmal schnell irgendwo durch eine enge Einkaufspassage oder so. Geht gar nicht, ja. Schon gar nicht, wenn ich hungrig bin oder müde. Geht gar nicht. Das sind echt, also, das sind immer so Ausschaltknöpfchen, Hunger und müde.
Ja, genauso ist es bei meiner Tochter eben auch. Und da achte ich schon dann eben sehr stark drauf, aber ob das jetzt wirklich Autismus ist oder einfach irgendwas anderes Neurodiverses oder jeder einfach sowieso sein Ding hat, naja.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall, mal die Sicht einer autistischen Mutter mitzubekommen, weil tatsächlich, ich muss sagen, so in meiner Altersklasse, weil wo du auch vorhin meintest, gut, du bist jetzt etwas jünger als ich, aber dass du sagtest so, naja, das hat man damals nicht so diagnostiziert. Bei Kindern hat man es ja mittlerweile relativ häufig, dass diese Diagnose fällt bei gewissen Auffälligkeiten. Aber ich kann mich tatsächlich, also ich kenne, Sina, wie ist es bei dir? Also bei mir, in meinem Umfeld, bei Gleichaltrigen, kenne ich niemand, der diagnostizierte Autist ist.
Ich kenne es tatsächlich eher in meiner Generation von den Kindern. Also das ist da
von den
eher,
Kindern, genau.
Genau, also das schon eher. Da kenne ich mehrere auch. Also fallen mir gleich zwei, drei ein, so auf Schlag, ne? Wo ich es weiß. Und ich habe aber auch schon öfter gehört, dass sich da mehrere jetzt mit beschäftigen und dass die Eltern selber es vielleicht bei sich vermuten. Der Vater meines Sohnes diagnostiziert sich das selbst ja auch andauernd. Also, ne, ist jetzt keine gesicherte Diagnose. Ich meine, der hat selber Psychologie und sowas studiert. Also vielleicht ist er da schon sehr, vielleicht trifft das schon wirklich gut zu. Ja, das wird auch so einiges erklären. Ja, also ja, vor allem, also nicht, dass er es hat, würde was erklären, sondern dass er vielleicht auch gewisse Erfahrungen in seiner Kindheit gemacht hat, wiederum mit seinen Eltern, weil die ihn einfach nicht verstanden haben, weil die einfach gar nicht auf dem Schirm hatten, dass er das eventuell haben könnte. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen, ne? Also klar, wenn du immer irgendwie dann falsch behandelt wirst, dann bist du vielleicht auch nicht der stabilste Mensch am Ende des Tages, ne? Aber er hat das irgendwie für sich selber so definiert, dass er sich da in dem Spektrum auf jeden Fall sieht. Ja, ich merke, ich kriege da ja eh nicht so viel von mit, ne? Aber ich hab auch so, wie gesagt, ich habe da noch nie irgendwas mitgekriegt, was ich jetzt irgendwie komisch gefunden hätte. Also klar, was mir immer aufgefallen ist, aber es geht ja eher in den Bereich Depression, ist dieses, wenn was nicht so läuft oder nicht so ganz gelingt, dann richtet der so sich komplett gegen sich selbst. Nicht gegen mich oder seine Umwelt, sondern gegen sich selbst, so, ne? Also ist auch ganz spannend. Aber du, ansonsten so bei Gleichaltrigen nicht. Eher nicht.
Dass die also es ist, ja, wie gesagt, in unserer Generation. Deswegen bin ich sehr froh, liebe Fine, dass wir da mal mit dir drüber sprechen konnten. Sozusagen nicht aus der Sicht eines Kindes oder von einer Mutter über ihr Kind, sondern sozusagen von Mutter zu Mutter. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne.
Ja, schön. Vielen Dank, dass du da warst, Fine. Wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal, weil wir wollen uns ja nochmal deinen Job als Mütterpflegerin genauer anschauen, was man da so tut. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das heißt, ihr da draußen werdet Fine jetzt auch nochmal hören, die in nächster Zeit. Und ja, Fine, wie erreicht man dich denn, wenn man jetzt irgendwie Kontakt aufnehmen will oder sich da austauschen möchte, vielleicht auch tatsächlich zu diesem Thema, wie man das ja selbst aus dem Spektrum heraus mit seinen Kindern gut geregelt kriegt, wie man da Struktur reinkriegt. Du sagtest ja schon, Minimalismus hätte dir sehr geholfen. Vielleicht mag sich ja irgendjemand austauschen. Gibt es da einen Kanal oder einen Instagram-Account oder so, über den man dich erreicht?
Ich habe tatsächlich nichts Öffentliches. Also Instagram ist alles privat, Facebook bin ich zwar angemeldet. Naja, ansonsten habe ich eben nur meine WhatsApp-Business-Nummer für die Mütterpflege. Tatsächlich nicht über Autismus, aber ich kann sonst die E-Mail-Adresse einfach weitergeben.
Ja, dann packen wir die einfach sonst in die Shownotes. Ja. Falls ich austauschen will. Ansonsten erreicht ihr uns auch unter aeteampodcast@gmail.com oder auf Instagram das AE-Team. Und nicht vergessen, macht es wie Fine und schickt uns eine Sprachnachricht. Jetzt haben wir die Sprachnachricht von Fine zwar nicht eingebaut, weil wir Fine in den Podcast geholt haben.
Ja, so schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen, genau. Aber schickt uns gerne ja Kommentare oder Fragen, Anstöße, ne, Reaktionen auf vorherige Folgen. Schickt uns das gerne an 01763 23 08 195, ganz wichtig, als Sprachnachricht bitte. Ja, dann herzlichen Dank, dass du da warst, Fine, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
Lieblingsreisen.
Bier gibt's, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mm. Cheers.
Dein neuer Reisepodcast.
Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und das Fühlen einschalten.
Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neu geboren. Super, super toll.
Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
So. Wow.
Bitte schön. Du.
Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen.
Ja, Sie wissen ja nur gar nicht, was es am Schluss kostet.
Lieblingsreisen.
Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.
Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?